Ja, an der Stelle möchte auch ich alle ganz herzlich begrüßen, auch nochmal ganz besonders unsere Jubelkonfirmanden. Ich werde später raus, hatte ich schon erklärt, noch ein bisschen was persönlicher sagen, auch nochmal, dass die Gemeinde weiß, wer sitzt denn eigentlich hier vorne, wen haben wir denn da unter uns, der heute feiert. Aber nun soll es zunächst noch einmal um dieses Thema, ist ja schon oft angeklungen jetzt, Verwandlung gehen. Wir haben gerade einen Kurs, das muss ich jetzt hier vielleicht zu denen erklären, die sonst so nicht zu den Zuhörern gehören. Wir haben seit einigen Wochen ein Thema, das nennt sich Endlich Leben. Das ist so ein bisschen so dieser, hat so ein bisschen den Tonfall, wie wir vielleicht in diesen Tagen sagen, endlich Sonne, endlich Frühling. Oder gestern kann man auch sagen, endlich Sommer. Ja, ganz euphorisch kann man das so sagen, weil es ist einfach, ja, so nach einer Zeit des Winters oder so, sagt man, endlich ist Sonne da. Und dieser Endlich-Leben-Kurs, der uns so das Thema oder die Themen der Gottesdienste mitgibt, hat eben auch genau diesen Klang, ja, dass Menschen sagen, wie wäre das, endlich leben zu können. Und dann gibt es Schritte, 12 Schritte sind das insgesamt, die der Kurs beschreibt. 6 haben wir schon, heute ist der 7. Schritt dieses Endlich-Leben-Kurses. Und das ist ein Schritt eben, ein weiterer entscheidender Schritt, der dazu beiträgt, dass ein Mensch sagen kann, endlich kann ich leben. Endlich leben. Und es wird damit zu tun haben, das schon mal vorneweg gesagt, wie viel Wahrheit auch in unser Leben hineinkommt. Oder auch Wahrhaftigkeit in unser Leben hineinkommt. Ein Text, der ist vielleicht länger als die ganze Predigt, aus dem Epheserbrief Kapitel 4, die Verse 17 bis 32. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Ihr wisst, dass sich ein solches Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Klammer auf, im Konfirmandenunterricht heute oder vor 50 Jahren, Klammer zu. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Was bedeutet das im Einzelnen? Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen eigenen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat, und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat was ihr ihm angetan habt. Das also aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Das Thema Verwandlung zulassen. Wir sind also beim 7. Schritt im Endlich-Leben-Kurs angelangt. Man könnte auch die Predigt überschreiben, wie viel Wahrheit braucht es, damit ein Mensch sich verändert, sich verändern kann, damit ein Mensch sich verwandelt. Beim letzten Mal hatten wir so ein Bild gehabt, will ich noch mal kurz in Erinnerung rufen. Das war ein Bild, da saß einer in seinem Boot im Wasser, aber das Boot war nicht nur im Wasser, sondern das Wasser war auch im Boot. Randvoll war es schon. Und es war abzusehen, dieser Mensch würde bald mit seinem Boot versinken. Offensichtlich muss es manchmal im Leben so weit kommen, dass so viel Boot im Wasser ist, bis wir um Hilfe rufen. Man kann offensichtlich, und das war das Thema, eben auch so leben, dass man das Wasser im Boot ignoriert und sagt, welches Wasser? Ja. Man hat mehr als nasse Füße, aber man tut noch so, als ob alles in Ordnung wäre. Das kann eben auch passieren mit unseren Lebensumständen, dass unsere Lebensumstände im Grunde genommen total erdrückend, bedrückend sind, sei es, dass wir eben in Abhängigkeiten geraten sind, sei es, dass wir in Schulden geraten sind. Und dann kann man sich immer noch vormachen, es ist doch alles in bester Ordnung. Obwohl einem das Wasser, um es nochmal anders zu sagen, bis zum Hals steht. Paulus hat dafür eine Erklärung. Er sagt hier, Vers 18, ihr Verstand ist verdunkelt, sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Verdunkelter Verstand, das ist das, was Paulus sagt. Das kann offensichtlich passieren, dass unser Verstand verdunkelt ist, dass wir gar nicht mehr die Situation, in der wir leben, die Situation, die uns betroffen hat, richtig einschätzen können. Wir führen ein Leben am Abgrund, aber wir meinen, wir seien noch mitten im Leben drin. Im ersten Punkt habe ich geschrieben, das Leben gleicht ein Leben im Kartenhaus. Das Leben in Abhängigkeiten, in krankhaften Lebensmustern etc. ist gekennzeichnet von einem Netz an Lügen. Das Leben gleicht einem Kartenhaus. Man muss sich das ja vorstellen, wie viel Aufwand man betreiben muss, um zu sagen, in meinem Leben ist doch alles in Ordnung. Wie viele Lügen damit verbunden sind. Nicht nur anderen gegenüber, denen man ja vorspielt, vormacht, alles ist doch in bester Ordnung. Nein, man lügt sich ja auch selber etwas vor. Es gleicht eben solch einem Kartenhaus. Wenn man Betroffene anspricht auf ihre Alkoholkrankheit, dann hört man, was? Alkohol für mich gar kein Problem. Spricht man Leute, die verschuldet sind, die in die Schuldenfalle getappt sind, auf ihr Problem an. Was? Ich? Mit Geld habe ich kein Problem. Man erwartet fast, wenn man sie fragen würde, ja, und wie sieht's mit Lügen aus? Lügen? In meinem Leben? Mit Lügen habe ich kein Problem. Offensichtlich ist das so. Man kann andere, man kann sich selbst belügen. Aber es braucht eben nicht viel, bis das Kartenhaus zusammenbricht. Ein Windstoß genügt und alles fällt in sich zusammen, was man so kunstvoll hat versucht zusammenzubauen und zusammenzustellen. Schauen wir kurz einmal, wie hat es denn Jesus mit der Wahrheit gehalten? Und da wird man sehen, ich will mal zwei Beispiele heute Morgen nennen. Jesus hat es schonungslos mit der Wahrheit gehalten. Da gibt es so die eine Gruppe, mit denen er sich immer wieder auseinandergesetzt hat. Das waren die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Davon ist in Matthäus 23 die Rede. Ganz pointiert heißt es da, da sagt Jesus, weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drinnen sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr, von außen hält man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und Ungehorsam gegen Gott. Schonungslose Wahrheit. So hält es Jesus mit der Wahrheit. Es gibt noch ein anderes Beispiel, was ich uns nennen möchte, aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Da ist eine Begegnung am Jakobsbrunnen unweit der Stadt Sychar. Da kommt eine Frau durstig in der Mittagshitze an diesen Brunnen. Sie begegnet dort Jesus. Und Jesus bietet ihr an, nicht nur ihren Durst, sondern ihren Lebensdurst zu stillen. Und die Frau sagt, das wäre wunderbar, endlich Leben wäre wunderbar, wenn ich das könnte. Und Jesus sagt so fast beiläufig, Johannes 4, Vers 16, geh und bring deinen Mann her. Klingt eigentlich ganz unverfänglich, geh und bring deinen Mann her. Und die Frau antwortet, ich habe keinen Mann. Und dann erwidert Jesus, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Das ist Jesus. Also nicht unbedingt schonungslos, sondern durch sein Fragen macht er die Frau aufmerksam auf die Wahrheit in ihrem Leben. Die Wahrheit war, dass sie sich sehnte nach Nähe. Sie hat diese Nähe, nach der sie sich gesehnt hat, bei Männern gesucht, aber offensichtlich bei keinem gefunden. Und so führt Jesus sie zu dieser Wahrheit ihres Lebens, zum Lebensdurst. Paulus kann sagen, ihr wisst, dass sich ein Leben mit Christus nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden. Und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Ich möchte das mal so zusammenfassen. Verwandlung ist für einen Betroffenen nur dann möglich, wenn er sich der Wahrheit Jesu stellt. Beispiele waren, wie gesagt, Matthäus 23, Johannes 4. Wenn wir uns der Wahrheit nicht stellen, der Wahrheit über unser Leben, ob es nun diese Wahrheit ist, der Gesetzeslehrer und Pharisäer, nach außen hui, innen pfui, oder ob es diese Wahrheit ist, mit der diese Frau konfrontiert worden ist am Jakobsbrunnen in Johannes 4, dass sie eben ihren Lebensdurst versucht hat, mit Männern zu stillen. Wahrheit, ohne die Wahrheit wird Verwandlung nicht möglich werden. Paulus kann dann schreiben, und er fasst das in so eine Art Bild, er sagt, und das könnte fast auch jetzt so in dieser Jahreszeit passen, wenn wir an den Kleiderwechseln denken, von Winterkleidung zur Frühlings- oder Sommerkleidung, sagt Paulus, legt also eure frühere Lebensweise ab, ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt, die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Wie Kleider sollen frühere Lebensweisen abgelegt werden. Ihr habt das nochmal auch ins Bild mitgebracht. Da ist die freundliche Verkäuferin zu sehen, die der Kundin in die Bluse hilft. Auch da fällt mir das noch einmal auf, wie wichtig es ist, wenn man eine Verkäuferin vorfindet, die der Wahrheit sich verpflichtet weiß. Also keiner möchte doch gerne Kleider einkaufen und dann von einer Verkäuferin bedient werden, die zu allem und jedem, was ich da anprobiere, sagt, ja, wunderbar, das steht Ihnen, das passt Ihnen, das ist schön. Und dann kommt man nach Hause oder vielleicht zu guten Freunden, die sich nicht scheuen, mir die Wahrheit zu sagen, die sagen dann, oh weh, das ist aber nun wirklich nicht dein Stil, das ist gar nicht deine Farbe oder das ist zu klein, das ist zu groß, das passt nicht. Wir alle wollen doch gerne von Verkäuferinnen und Verkäufern bedient werden, die mir auch sagen können, Entschuldigung, aber das steht Ihnen wirklich nicht, das passt Ihnen nicht, das ist zu groß, das ist nicht Ihre Größe. wir müssen noch mal anderes anschauen. Nicht wahr? Wir sind doch alle froh, wenn wir die Wahrheit hören, oder? Wollen wir uns belügen? Wollen wir uns belügen lassen? Ein weiteres fällt mir noch an diesem Bild auf. Wenn Paulus das sagt, dass es im Grunde genommen um einen Kleiderwechsel geht, dann ist das ja ein schönes Bild dafür, dass das so ein Zusammenwirken ist zwischen Gott und Mensch auch. Gott, so würde das, könnte das Paulus etwa in diesem Bild sagen, Gott schenkt dir neue Kleider, aber du musst schon selber hineinschlüpfen in diese neuen Kleider. Es ist so ein Zusammenspiel, so wie das hier in diesem Bild sehr schön zu sehen ist, ein Zusammenspiel zwischen dem, was eben ein Kaufhaus und die Verkäuferin zu bieten hat und dem, dass ich hineinschlüpfen muss. Das muss ich schon selber tun. Die Wahrheit ist der eine Schritt. Und im Endlich-Leben-Kurs heißt es, die Wahrheit, sie macht mich demütig. Deshalb heißt der siebte Schritt auch, demütig baten wir ihn, das heißt Gott, unsere Mängel von uns zu nehmen. Das ist der Schlüssel, um unsere Charakterfehler verändern zu lassen. Das ist die Demut, die daraus resultiert, dass wir die Wahrheit über uns selbst anerkennen. Die Wahrheit über uns, über unser Leben macht uns demütig. Einer hat gesagt, die Bibel ist wie ein Spiegel, in dem wir hineinschauen können und dann entdecken wir in der Bibel die Wahrheit über uns, über unser Leben. Natürlich kann ich mich dann wieder abwenden, wie ich mich von einem Spiegel abwende und sage, sei's drum. Ich kann aber auch die Wahrheit Gottes über mein Leben gelten lassen und kann mich vor Gott demütigen, ja vielleicht auch vor meinem Mitchristen demütigen. Ein letzter Punkt noch, der behandelt schwarze und weiße Sünden. War eine Unterscheidung, die mir so im Grunde genommen auch neu war, die habe ich erst so mit diesem Endlich-Leben-Kurs kennengelernt, diese Unterscheidung, schwarze Sünden, weiße Sünden. Also Paulus sagt ja hier, Vers 25, legt das Lügen ab, sagt zueinander die Wahrheit, denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Gebt dem Versucher keine Chance und so weiter und so weiter. Da kommt er noch auf eine ganze Reihe anderer Dinge zu sprechen. Etwa, lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen, beleidigt nicht den Heiligen Geist durch Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schwarze Sünden meint, das sind die Sünden, in der man ganz schnell auch in der Gemeinde sich einig ist und sagt, hier, das darf man nicht. Ja, man darf doch nicht aufbrausend werden, man darf nicht zornig werden, man kann doch nicht den anderen beleidigen. Das sind Dinge, die man nicht macht und schon gar nicht als Christ. Aber es gibt auch sowas wie weiße Sünden. Und weiße Sünden, darunter ist verstanden, dass man sagt, Wir halten still, wo eigentlich einer was sagen sollte, das wissen eigentlich alle, wo vielleicht sogar einer, so etwas derber zu sagen, mal auf den Putz hauen sollte, aber alle halten still. Wäre eine weiße Sünde. Alle sind ganz lieb zueinander, obwohl man eigentlich mal Tacheles, Klartext reden müsste. Und das sind auch Sünden, das sind dann eben so weiße Sünden, das sind offensichtlich Sünden, ja, die tünschen auch alles so an wie diese Gräber, von denen Jesus gesprochen hat. Nach außen hin sieht alles wunderbar aus, aber drinnen ist alles Unrat, Verderben, Tod. Da gibt's noch so ein Bildchen dazu. Ich war auch in den Fragen der Abhängigkeiten, in den Fragen der Lebensmustern kann es oft genug sein, dass im unmittelbaren Umfeld etwa einer Alkoholikerin die ganze Familie mithilft, weiter Karten aufzustellen auf das Kartenhaus. Alle spielen mit. Keiner entlarvt die Lügen. Oder bei einem, der verschuldet ist, da sind es vielleicht die Eltern, die mit ihrem Ersparten diese Fassade aufrecht, die Fassade des Wohlstands aufrecht erhalten. Sonst wäre schon längst das ganze Dilemma, das Ausmaß der Schulden offenbar geworden. Das ist so ein ganz entscheidender Durchbruch auch bei diesem siebten Schritt, dass eben auch das Umfeld sagt, wir machen nicht länger mit, wir halten dir die Wahrheit vors Gesicht, wir stehen für die Wahrheit, so wie Jesus Christus für Wahrheit steht. Verwandlung, das ist nicht so sehr, ich muss mich jetzt irgendwie mal zusammenreißen, ich muss mich anstrengen, ich muss was tun. Paulus spricht davon, das ist vielleicht der Schlüsselsatz schlechthin. Ich muss nochmal schauen, wo ich ihn habe. Den hier geblieben. Dass er sagt, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Und der Geist Gottes ist ein Geist, der die Wahrheit liebt, in die Wahrheit führt und die Wahrheit offenbar macht. Darum gilt, so als Zusammenfassung, Betroffenen kann eben nur vergeben werden, wenn sie wahrhaftig über ihre Schuld sprechen können. Wenn Gemeinde der Ort ist, der wirklich die Wahrheit liebt, nichts als die Wahrheit liebt, dann ist der Raum da, dass Veränderung, Verwandlung auch unter uns stattfinden kann. Amen.